Wir dürfen dich bitten, lieber Vater im Himmel, dass wir gemäß deinen Plänen, deiner Treue, deiner Bundestreue zu Israel auch mit diesem Volk so umgehen. Und dass bei allem Geschehen und Erleben, dass da auch nicht das Geringste an Zweifel in uns aufkommt, dass du dein Volk nie fallen lässt, auch wenn es für Jahrhunderte verstockt ist. Aber du hast gesagt, bis so weit und so lange, partiell und temporell. Herr Jesus, wir wollen dich immer wieder bitten, dass du diese Bundestreue, die du deinem Volk hältst, auch für uns persönlich immer wieder nehmen und wissen, dass du uns in deine Hände gezeichnet hast. Unsere Mauern, auch das Zerbrochene in uns, ist immer vor dir, so wie es für dich vor dir bewusst ist, wenn die Mauern Israels noch zerbrochen sind. Du wirst sie errichten und bauen und wirst dein Volk vollenden. In deinem Sohn Jesus Christus, unserem Heiland, dem Messias Israels. Amen. Amen. Bruder Burchardt wird den Dienst wieder übernehmen.
So, recht schönen guten Morgen allerseits.
Guten Morgen.
Und nun habe ich noch einiges nachzutragen von gestern. Vorab erst, gell, ich bin nach dem Mittagessen nicht mehr hier. Wer also seine Freunde mit Blumen aus Israel noch bedienen will oder mit Kassetten von mir persönlich, der kann das bis dahin noch einkaufen. Nun ergänzen zu gestern noch einige Dinge. Bitte verstehen Sie, dass ich eine solche Thematik einer 2000-jährigen Entwicklung rabbinischer Lehrtradition in Tora und Torafrömmigkeit und über den Talmud hinaus bis zum heutigen Tage nicht in einer Stunde darbieten kann. Ich habe das sehr kurz gemacht und sehr einfach. Ich habe Ihnen gesagt, jeder Rabbiner wäre entsetzt über diese Vereinfachung. Ich bin ja an verschiedenen Bibelschulen noch tätig als Lehrer für Judaismus oder für Judaistik, ist besser gesagt, und also auch in Österreich. Und da brauche ich immer 3 Stunden für eine Einheit dieser Art. Mindestens 3 Stunden. Dann kommen noch die berühmten Fragen, nicht wahr? Die dauern, bis die alle beantwortet sind, sind nochmal 2 Stunden rum. Und da können Sie ja ungefähr vorstellen, wie dann so eine Arbeit aussieht.
Aber wir sind sehr aufmerksame Zuhörer.
Ja, ja.
Wir kapieren das, ja.
Sie sind ja auch schnell im Begreifen. Das ist so bei 20-Jährigen nicht immer so. Aber es sind ein paar Fragen gekommen und die muss ich jetzt also allgemein beantworten. Die rabbinische Lehrtradition war mit der Gemara, also mit dem Abschluss der mündlichen Tradition, wie sie sich dann im Talmud bietet, nicht beendet. Die ging darüber hinaus und geht immer noch weiter. Und inzwischen ist ein verpflichtendes Lehrgut entstanden im jüdischen Volk, in dieser rabbinischen Lehrtradition, von dem Rabbiner sagen, das ist ein Meer, ein Ozean von Talmud-Tora. Und wir Juden wir sind da hineingeschmissen worden von Gott. Und das Einzige, was wir tun können, schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wir werden diesen Ozean nie durchschwimmen, aber dass wir uns über Wasser halten, das ist unsere Pflicht und unsere Aufgabe. Nun wurde ich gefragt, ob Sie haben gesagt, Herr Burchardt, dass Jesus die Tora geliebt hat und seinen jüdischen Glauben nie aufgegeben hat. Aber er war doch gegen den Schabbat. Er hat doch am Schabbat entsetzlich in der Synagoge geheilt. Es war eine Werktätigkeit, dann ist er mit den Jüngern übers Feld gelaufen, dann haben sie Ehren ausgerauft, reine Erntearbeit, nicht? Also, da muss ich jetzt etwas sagen. Ich habe Ihnen gestern gesagt, am Schabbat darf man ja nicht Auto fahren, darf es ja nicht Feier zinnen. Aber wie ist das nun im Krankenwagen? Der Krankenwagen, Rebbe, der Krankenwagen. Der darf fahren. Ein Grundsatzurteil. Wenn es um die Rettung eines Menschenlebens geht, darfst du dich an die Stelle Gottes setzen auf seinen Thron und darfst alle seine Gebote außer Kraft setzen. Wenn es um die Rettung eines Menschenlebens geht, ja, nicht um ein gutes Geschäft. Also, der Krankenwagen darf fahren. Oder, wenn zu dir ein Flüchtling kommt, der um seines Glaubens willen verfolgt wird, dann darfst du ihn verstecken und die Häscher täuschen, du darfst lügen und betrügen, um den zu retten. Und darfst dir um Gottes Willen kein schlechtes Gewissen daraus machen. Das ist bei manchen frommen Christen ein bisschen anders. Die sprechen dann von mangelndem Gottvertrauen. Nicht? Es gibt ja Leute, die haben sich in der Nazi-Zeit gerettet mit falschen Papieren. Und haben dann einen anderen Namen gehabt, eine andere Herkunft. Und sind dann also irgendwann durch ein besonderes Ereignis in ihrem Leben Christ geworden. Das heißt, sie haben zu ihrem Jesus Messias gefunden. Und haben im Reich Gottes dann gedient, immer noch mit dem angenommenen Namen. Aus bestimmten Gründen wollten sie dann nicht mehr zum Alten zurück. Und die mussten sich dann von frommen Leuten vorwerfen lassen, dass es doch eine Schande ist, wenn man sich zu seinem alten Jude sein und zu seinem alten Namen nicht mehr bekennen wollte, jahrelang. Ein solches Denken wäre im Judentum unmöglich. Nun, Jesus war nicht gegen den jüdischen Glauben, auch nicht gegen die Tora-Frömmigkeit seines Volkes und die Bindung Israels an die Tora, an der Tora. Das hat er nie bestritten. Aber er hat der rabbinischen Lehrtradition das Recht bestritten, aus der Tora ein solches verpflichtendes Lehrgebäude zu machen als Last für den Menschen, der, wenn er gewissensempfindlich ist, darunter zerbricht. Das hat er bestritten. Und das bestreiten die jüdischen Christen, also Tom und David Loden und Baruch Maoz, das bestreiten sie diesem religiösen Establishment in Israel. Das ist der verkehrte Weg. Das ist der Weg, der zum Tode führt. Und deshalb ist die Verkündigung der Messias-Wirklichkeit Jesu so entscheidend wichtig für das jüdische Volk, auch wenn ihr nicht verheißen ist, das ganze Volk heute zu bekehren. Aber dass diese Verkündigung läuft und geschieht und dass sie es hören, denn wie können sie hören ohne Predigt und Prediger? Paulus. Dagegen hat Paulus gekämpft mit einer unerhörten Leidenschaft. Er war ja ein Rabbiner, er weiß ja, er war ja Pharisäer, er gehörte ja zu den Frommen, die alles recht machen wollten. Und dieser Weg wurde im Ansatz, entwickelte sich im Ansatz nach der Heimkehr aus babylonischer Gefangenschaft. Da saßen die Juden an den Wassern Babylons und weinten, worüber denn doch, nicht weil sie jetzt fern der Heimat waren, sondern weil sie erkannten, dass Israel in die Irre ging und das, was sie nun mit der babylonischen Gefangenschaft erlebten und erlitten, dass das Gericht Gottes war. Die Propheten hatten recht. Und da haben sie sich vorgenommen, haben sich gelobt, wenn Gott uns wieder heimführt, dann wollen wir die Stimme der Propheten neu hören und wollen danach tun. Hören und tun. Und da fing es an, danach zu fragen, wie kann ich die Tora in meinem Leben punktuell genau halten, dass ich einmal gerecht vor Gott stehen kann. Herr, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Da fing es an. Und wurde ein Irrweg. Ich habe Ihnen gestern versucht zu sagen, dass sowohl Jesus als auch Paulus, die ganze paulinische Theologie, wie auch die Propheten, die haben die Tora anders gesehen und anders gewertet als Spiegelfunktion und so weiter. So, aber nun zum heutigen Thema. Jüdischer Glaube und messianische Hoffnung. Fangen wir mal bei der Bibel vorne an. Die Bibel verkündigt, dass Gott sich eine Welt schuf, die sehr gut war. Aber der Mensch hat sie verdorben. Und tut es immer und immer wieder und immer noch. Damit wurde aus einer Welt des Lebens mit Gott eine Welt des Todes ohne Gott. Die geht ihrem Verderben entgegen, ihrem Untergang der Selbstvernichtung. Das aber will Gott nicht. Er hat einen anderen Plan und ein anderes Ziel mit seiner Welt. Und dieses Ziel heißt Heil und nicht Unheil, heißt Frieden, Shalom und Erlösung und nicht Streit, Leid, Hass und so weiter. Zu diesem Ziel hin will er die Menschheit führen. Und damit fing er mit Abraham an. Aus Abraham wurde Israel. Und dieses Israel ist seither unterwegs auf dieses Ziel hin, das kommende Heil, den kommenden Shalom. Aber dieses Ziel heißt nicht nur Heil und Shalom für Israel, sondern auch für die Völker, also für die ganze Welt. Zweitens, das kommende Heil als Hoffnung für Israel. Mit Shalom ist nicht gemeint, was wir hier unter Menschen mit Frieden oder unter Frieden verstehen. Der ja nie mehr ist als ein Waffenstillstand, bis es wieder losgeht. Frieden heißt im jüdischen Glauben Sieg über den bösen Trieb. Das ist ein jüdischer Glaubensbegriff. Und dessen endgültige Vernichtung. Gemeint ist das Böse in uns und um uns, das immer wieder uns Menschen zu all den Missverständnissen untereinander verführt, aus denen alle Missverhältnisse werden. Wenn dieser böse Trieb besiegt ist, dann werden sich Eheleute immer verstehen, nicht nur 6 Tage in der Woche, sondern sogar 7. Eltern mit ihren Kindern, Lehrer mit ihren Schülern, Nachbarn und Arbeitskollegen. Und wenn man sich versteht, dann kann man sich achten, wo man sich versteht und achtet, da kann man sich lieben. Wenn das unter Menschen so ist, dann ist das auch unter den Völkern so. Dann, liebe Freunde, dann werden Schwerter wirklich zu Pflugscharen. Dann werden die Lämmer bei den Wölfen liegen und die Löwen werden Gras fressen. Dieses wunderschöne Bild aus Jesaja 11 ist ja ein Gleichnis. König wird dann Gott allein sein. Er wird allein regieren in Liebe und Gerechtigkeit, das ist mit den Begriffen gemeint, Reich Gottes, Reich der Himmel, Himmelreich. Was jetzt bei ihm im Himmel ist, das wird dann auf der ganzen Erde so sein. Aber ein Stück dieses Himmelreiches, der Gottesherrschaft, befindet sich jetzt schon auf der Erde. Das ist, wo Menschen sich von ihm, von Gott beherrschen lassen, wo sie unter der Tora leben und Gottes Willen in ihrem Leben und Volk verwirklichen oder es versuchen. Das heißt, ein Stück des kommenden Gottesreiches befindet sich auf der Erde mit Israel. Ich spreche vom jüdischen Glauben, bitte, ja? Nicht von unserem christlichen jetzt. In der Zukunft wird es aber nicht nur Israel sein, sondern alle Völker. Bis dahin hat Israel stellvertretend für alle die Gottesherrschaft zu leben und sie der Welt vorzuleben. Und ich muss nun persönlich gestehen, im Leiden, in den Zeiten bitterster Verfolgung hat Israel das auch gekonnt. Wenn es an Gott festhielt und trotz aller Verfolgungen von ihm nicht lassen wollte und auch nicht lassen konnte. Nächster Punkt, der Messias Israels. Dieses Reich des Friedens, des großen, immerwährenden Schaloms, wird eingeleitet werden durch eine Person, deren Erscheinen von Gott verheißen wurde. 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Das ist ein Wort von Mose. Einen Propheten wie mich. Und wichtig für das Verständnis ist es nun, zu wissen, wie Mose das Volk aus Ägypten führte und nach langen, leidvollen Kämpfen mit dem Weltherrscher Pharao es in die Erlösung Gottes führte, so wird es wieder eine Person sein, die Israel aus Leid in die ewige Erlösung führen wird. Das wird ein Regent, ein König Gottes sein, ein König, ein Gesalbter, auf Hebräisch Mashiach, auf Griechisch Christus. Zur Person des Messias. Es wird ein Mensch aus Fleisch und Blut sein, wie Mose es war. Kein Gottkönig, kein fleischgewordener Gott, kein Sohn Gottes und so weiter. B. Dieser Mensch wird gerufen, berufen und beauftragt von Gott aus dem Volk Israel. C. Sein Werk wird in der Kraft Gottes geschehen. Das heißt, Gott wird ihn ausstatten mit seiner Kraft. D. Nach 1. Mose 49, Vers 10, wird diese Person aus dem Stamme Juda kommen. E. Sein Zeichen wird die Tatsache sein, dass er ganz Israel zur Lehre der Tora und zur Tora-Frömmigkeit zurückführen wird und die Gottesherrschaft über Gottes Volk in Vollkommenheit verwirklicht. F. Zu seinem Werk wird es gehören, alle Feinde Gottes in dieser Welt zu besiegen. Feinde Gottes aber sind auch immer alle Feinde Israels. G. Danach wird er den Bau des letzten, des dritten Tempels beginnen und vollenden lassen, zu dem dann auch die Völker kommen werden, den Gott Israels anzubeten und sich zu ihm bekennen. Und deshalb gibt es ja einen leidenschaftlichen Widerspruch frommer Juden gegen den Plan einer Grundsteinlegung für den dritten Tempel auf dem Tempelplatz jetzt. Das ist da so eine fanatische Gruppe, die das gerne möchte und damit versucht, den Messias herbeizuzwingen. Dann muss er ja kommen, wenn der Tempel... Er kann ja dann nicht mehr warten, wenn der Tempel... Das ist ja eigentlich sein Werk. Zu der Zeit, an jenem Tage, wird dann der Herr König sein über die ganze Erde. Zu der Zeit wird er einzig sein und sein Name einzig. Das steht geschrieben in Sacharja 14, Vers 9 und ist in die tägliche Gebetsliturgie Israels aufgenommen. Und die Antwort darauf, ebenfalls in dieser Gebetsliturgie, das Bekenntnis, wir haben keinen König außer dir, nichts gibt es neben dir, unser Erlöser, auch nicht in den Tagen des Gesalbten des Messias. Es gibt im Judentum unter anderem 13 Glaubensartikel, wie bei uns Christen das apostolische Glaubensbekenntnis. Nur ist das von Maimonides geschrieben und umfasst eben 13 Artikel und nicht 3. Wenn Sie sein Grab besuchen wollen, dann müssen Sie nach Tiberias gehen. Dort wird es sehr verehrt. Er lebte 1135 bis 1204. Und einer dieser 13 Glaubensartikel heißt: Ich glaube mit voller Überzeugung an das dereinstige Kommen des Messias? Und ob er gleich säume, so harre ich doch jeden Tag auf sein Kommen. Sie kennen dieses Motiv bei uns auch. Wir warten täglich auf die Wiederkunft Christi. Auch wenn sie vielleicht erst in 100 Jahren passiert. Aber wir leben so, dass er jeden Tag kommen kann. Das ist ganz ähnlich. Im jüdischen Gebetsbuch heißt es, der Barmherzige beglücke uns mit den Tagen des Messias und dem Leben der zukünftigen Welt. Es möge der Sohn Davids kommen und unsere Erlösung bewirken, er, der da ist, der Hauch unseres Geistes, der Gesalbte des Herrn. Das alles gehört zu einem Glaubensgut, das für den jüdisch Glaubenden verbindlich ist. Halakha. Jetzt kennen Sie den Begriff. Nicht verbindlich, aber sind überlieferte oder gegenwärtige Aussagen darüber, wer es sein wird und wie das in Einzelheiten aussehen mag. Da kann sich das jeder vorstellen, wie er will, das ist Agada. Also unverbindliches Glaubensgut. So gibt es heute zum Beispiel unter Juden etliche Gruppen, die es längst aufgegeben haben, an nur eine messianische Person, die da kommen soll, zu glauben. Sie übertragen alle messianische Aussagen der Bibel auf das ganze Volk Israel. Israel ist der Messias für die Völker, für die ganze Welt. Nun gibt es aber in den Glaubensvorstellungen, in den messianischen Glaubensvorstellungen Israels eine Schwierigkeit. Nach Daniel 7, Vers 13 und 14 wird ein Messias erwartet, der in siegreicher Glorie sein von Gott gegebenes, verliehenes Königsamt antritt. Es kam einer in des Himmels Wolken, wie eines Menschen Sohn. Das ist die Glorie eines Siegers, des Siegers Gottes über diese Welt. Aber nach Sacharja 9,9 wird es ein König sein, der in niederster Demut zu wirken beginnt. Er kam auf einem Esel reitend. Das widerspricht sich doch. Und nun fand man eine talmudische Lösung. Man spricht von zwei verschiedenen Messias-Personen. Der eine kommt aus dem Stamm Ephraim, es wird ein Sohn Josef sein. Der andere aus dem Stamme Juda, ein Sohn Davids. In der Endzeit werden sie nacheinander erscheinen. Der erste aus dem Stamm Ephraim, ein Sohn Josefs, ist zum Leiden bestimmt. Er führt Israel in die letzte große Schlacht gegen alle seine Feinde und fällt, wird erschlagen. In dem Moment steht der andere auf, wird berufen und gerufen, ein aus dem Stamme Juda, ein Sohn Davids. Der führt dann Israel zum endgültigen Sieg und in die messianische Erlösung. Ich habe manchmal sehr darüber nachgedacht, wie merkwürdig es doch ist, dass bei Jesus beide Erwartungen zusammentreffen. Ein Sohn Josefs, obwohl Adoptivsohn, und ein Sohn Davids. Ist das wirklich nur Zufall? Der messianischen Heilzeit gehen voran die messianischen Wehen. Die Erlösung Israels wird in einer Zeit geschehen, da Israel solche Erlösung auch dringend notwendig braucht, am notwendigsten. Das heißt, sie wird geschehen, wenn die Not Israels am größten ist, in einer Zeit größter Bedrängnis. Und der Größe des kommenden Messias als Retter, Befreier und Erlöser entspricht die Größe des vorangehenden Leides des Volkes. Und das wird mit Messias Wehen beschrieben oder messianische Wehen bezeichnet, wie bei der Geburt eines Kindes. Von daher wird verständlich, dass es in Zeiten großen nationalen Unglücks das Sehnen nach dem Messias und die Erwartung des Messias immer auch groß wurde. Als im Jahre 70 Jerusalem durch die Römer, durch die Heiden, durch die Ungläubigen zerstört wurde und der Tempel sterben musste, konnte man sich kein größeres Unglück für das jüdische Volk mehr vorstellen. Wenn dann einer da war, der es verstand, sich für diese Erwartung zur Verfügung zu stellen, der sich als Führer und Retter anbot, dann galt ihm alle Hoffnung und alle Zuversicht Israels. Und es war damals einer da, Bar Kochba, ein Freiheitskämpfer, von dem der berühmte und große Rabbi Akiba behauptete, das sei der Messias, der uns erlösen wird. Bar Kochba aber scheiterte in einem letzten verzweifelten Aufstand gegen die Römer. Das geschah 132 bis 135 nach Christus und wurde im letzten Kampf bei Batir, das ist etwas südlich von Jerusalem, südwestlich, erschlagen. Bar Kochba hieß eigentlich Simon Bar Kosiba. Von Rabbi Akiba mit 4. Mose 24, 17 als Sternensohn gedeutet, Bar von Bar Kosiba auf Bar Kochba, Sohn des Sternes, der Erlösung, der Hoffnung. Die grenzenlose Enttäuschung, die danach kam. Jerusalem wurde für Juden verboten zu bewohnen. Von nun an hieß es wirklich und wurden zerstreut unter die Völker, bis auf wenige Reste im Norden und Süden Israels. Und dann hat man im Judentum diesen Namen umgedeutet von Bar Kosiba auf Bar Kotziba, Lügensohn. Oder im Mittelalter. Verfolgung der Juden in West- und Osteuropa, Inquisition, Scheiterhaufen, Zwangstaufen, Folterungen und. Und dann baute sich ein Schabbatai Zvi auf, 1626 bis 1676, und bietet sich als Messias an. Er will Israel in die Erlösung führen und wieder ins Land der Väter. Er geht voran, wird in der Türkei gefangen genommen, und dort von einem muslimischen Scheich vor die Wahl gestellt, entweder Tod, also Kopf ab, oder Übertritt zum Islam. Er trat über. Grenzenlose Enttäuschung der Juden in ganz Europa. Und die große Resignation, was hat das alles für einen Wert, unsere Hoffnung und so weiter, geben wir es doch auf, nehmen wir doch die Taufe an, haben endlich Ruhe und sind aller Verfolgung enthoben. Das war aber ein Verlust für das jüdische Volk. Damit wurde Israel dezimiert. Golfkrieg. Da gab es den Rabbi Schneerson, eine hohe Autorität im Judentum. Er lebt zwar nicht in Israel, sondern in Amerika. Und hat den Golfkrieg als endzeitliches Ereignis gedeutet. Hat vorausgesagt, dass dieser Golfkrieg an Purim zu Ende geht, was tatsächlich eintraf. Und hat damit verbunden das Kommen des Messias verkündet. Er ist immer noch nicht da, aber Rabbi Schneerson liegt mit einem Schlaganfall gelähmt jetzt und kann sich nicht mehr bewegen. Nun gab es natürlich kluge Rabbiner, die haben gesehen, dass messianische Hoffnung in dieser Verdichtung auf eine Person hin Israel immer ins Unglück geführt hat, in grenzenlose Enttäuschung. Und darum haben sie eine Antwort gesucht und gefunden auf die Frage, wann wird der Messias kommen? Antwort: Wenn Israel auch nur einen einzigen Schabbat wirklich hält. Das heißt, wenn alle Juden in der ganzen Welt zur gleichen Zeit einen Schabbat mit seinen 39 Geboten und Verboten wirklich hält. Nun werden Sie natürlich sagen, das ist der Sankt-Nimmerleins-Tag. Das wird ja nie passieren. Das ist aber auch nicht gemeint. Sondern gemeint ist, bei den Menschen scheint das unmöglich. Bei Gott sind alle Dinge, auch das, möglich. Das heißt, überlass das Kommen des Messias der Stunde Gottes, wann er will, und die wisst ihr nicht. Jesus war ein typischer Jude, er hat es auch so gemeint. Allerdings ein paar Jahrhunderte früher schon. Von der Stunde und der Zeit weiß niemand. Die ist Gott allein vorbehalten. Das Kommen des Messias hängt nicht vom nationalen Glück oder Unglück unseres Volkes ab, sondern ist allein vom Glauben abhängig. Darum gibt es im Judentum kaum, von seltenen Ausnahmen abgesehen, Spekulationen über die Endzeit, Endzeitfahrpläne, Endzeitbestimmungen zeitlicher Fixpunkte. Das gibt es mehr in gewissen christlichen Gruppierungen als im Judentum. Zu den messianischen Wehen gehört auch ein letzter großer Kampf zweier Gewalten in dieser Welt, rätselhaft. Sind sie uns gezeichnet in der Bibel? Sie werden mit Gog und Magog bezeichnet. Sie werden durch den Messias Gottes besiegt werden. Aber dieses Geschehen hat innerhalb der Aussagen über die Messiaswehen ganz wenig Gewicht. Die Messiaserwartung ist im jüdischen Glauben Gegenstand des Gebetes. Um das Kommen des Messias wird heiß gebetet. Sie ist nicht Gegenstand der Lehre, der Dogmatik oder von Glaubensargumentationen. Ich muss Ihnen mal zwischendurch auf Folgendes aufmerksam machen. Jeder Schabbat, jeder Gottesdienst am Schabbat besteht aus zwei oder drei Teilen. Jedes israelische Fest, mit Ausnahme der großen Trauertage, besteht aus zwei oder drei Teilen. Am deutlichsten wird es in der Sederfeier zu Pesach. Da ist der erste Teil rückwärts ausgerichtet auf die Vergangenheit Israels. Die großen Taten Gottes in der Geschichte Israels, Befreiung aus Ägypten und immer wieder neue Rettung. Wir sind immer noch da. Dank und Lob dafür. Dann der zweite Teil ist ein festliches Essen, das Sedermahl. Und der dritte Teil ist ausgerechnet auf die Zukunft Israels, auf das Kommen des Messias. Und je später die Stunde wird, desto heißer und leidenschaftlicher die Gebete, dass er doch kommen möge, er, der da ist, der Hauch unseres Geistes, der Gesalbte des Herrn, und unsere Erlösung bewirken. Ich sagte, Gegenstand des Gebetes. Nun, die zukünftige Welt. Die messianische Zeit ist die Vorzeit zur zukünftigen Welt, etwa was wir so mit tausendjährigem Reich etwas eingeengt beschreiben. Sie, diese messianische Zeit, als Vorzeit der zukünftigen Welt, ist die eigentliche Endhoffnung Israels. Das, was mit der messianischen Zeit beginnt, leitet über in die vollkommene und von Gott erneuerte Welt. Die wird nicht einmal jenseits sein, sondern hier, auf dieser Erde. In einem Beerdigungsgebet heißt es: Erhoben und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die einst erneuert wird. Er belebt die Toten, also Auferstehung, und führt sie zu ewigem Leben empor. Er erbaut die Stadt Jerusalem und krönt seinen Tempel in ihr. Er entfernt den Götzendienst von dieser Erde und bringt den Dienst des Himmels wieder an seine Stelle, nämlich auf die Erde. Regieren wird dann der Heilige, gelobt sei er, in seinem Reiche und in seiner Herrlichkeit. Diese erneuerte Welt hat 7 Attribute. Erstens, sie wird sein die Zeit der Errettung und Erlösung, also des Heils. Zweitens, sie wird sein die Zeit eines ewigen Glückes. Drittens, die Zeit des Wohlgefallens Gottes. Viertens, die Zeit seiner Gnade. Fünftens, die Zeit seines Erbarmens. Sechstens, die Zeit des ewigen Lebens mit Gott. Und siebtens, die Zeit des Friedens. In dieser Zeit werden nicht mehr sein Krankheiten, Hunger, Not, Elend und so weiter. Dafür aber Recht und Gerechtigkeit. Im Judentum gibt es das berühmte 18-Bitten-Gebet, besteht eigentlich aus 19-Bitten-Gebet. Ich kann sie alle mitsprechen, nur das eine nicht, denn da verfluchen wir uns selber, wir jüdischen Christen. Da heißt es dann: Den Sprössling deines Knechtes David lass rasch emporsteigen, sein Horn erhöhe durch deine Hilfe, denn auf deine Hilfe hoffen wir den ganzen Tag. Und eine andere: Nach deiner Stadt Jerusalem kehren Erbarmen zurück und wohne in ihr, wie du gesprochen. Erbaue sie bald in unseren Tagen als ewigen Bau und Davids Thron gründe schnell in ihr. Wie es in der zukünftigen Welt, also danach, aussehen mag, das ist nicht zu ergründen. Der Talmud hat alle Spekulationen darüber abgelehnt und nicht erlaubt. Da heißt es an einer Stelle: Die Propheten haben in ihren Weissagungen nur von der messianischen Zeit gesprochen. Von der zukünftigen Welt aber heißt es nach Jesaja 64,3: Es hat sie außer dir, o Gott, kein Auge geschaut. Und es hat außer dir, o Gott, kein Auge geschaut, was er denen tut, die auf ihn harren. Die zukünftige Welt kann erworben werden, aber wie? Im Talmud heißt es: Wer die Worte der Tora erwirbt, erwirbt damit das Leben der zukünftigen Welt. Zu dieser Welt finden die Gerechten, die im Buch des Lebens eingeschrieben werden. Im Gegensatz dazu gibt es das Buch des Todes, deshalb ist es wichtig, an Rosh Hashanah sich gegenseitig zu dem jüdischen Neujahrstag zu beglückwünschen, mit der Formel auch: Gott möge dich einschreiben wieder neu für ein Jahr ins Buch des Lebens, nämlich fürs nächste, bis zum nächsten Rosh Hashanah oder Yom Kippur. Zu dieser Welt kann man nur gelangen, wenn man gestorben und auferstanden ist. Da aber die zukünftige Welt erst nach der messianischen Zeit Ereignis wird, müssen die Seelen bis dahin aufbewahrt werden. Die Seelen der Gerechten werden bei Gott aufbewahrt, wobei die Seelen der ganz Großen in Israel, Mose, Abraham, Isaak und so weiter, einen Ehrenplatz in der Schatzkammer Gottes erhalten haben. Der Messias und wir Christen. Mit den Juden tragen wir die gleiche Hoffnung und sind mit ihnen auf gleichem Weg unterwegs, dem gleichen Ziel entgegen. Wir erwarten mit ihnen zusammen die Zeit des kommenden Heils. Nicht menschliche Heilslehren und Heilsprogramme werden das herbeiführen, auch nicht Endzeitberechnungen und Endzeitlehren, sondern allein Gott zu der Zeit, da er will. Zweitens, nicht Erneuerung dieser Erde, sondern wir erwarten eine Neuschöpfung. Ein neuer Himmel, eine neue Erde nach der Offenbarung. Der von uns erwartete Messias wird Jesus Christus, der wiederkommende Herr sein, Jeshua Mashiach. Er ist im Kampf mit der Finsternis gefallen, um sie dadurch zu besiegen. Hier entspricht er dem erwarteten Bild der Juden als Sohn Josefs. Er ist auferstanden vom Tode in die Glorie, in die Herrlichkeit des ewigen Lebens, ein Sohn Davids, und entspricht dem erwartenden Bild des Sohnes aus Juda. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Bei ihm finden wir die Vorwegnahme endzeitlichen Heils. Durch ihn geschehen die Heilzeichen der Endzeit in seine Gegenwart. Da werden Lahme gehend, Blinde sehen, Taube hören, Stumme reden, Kranke heil, Aussätzige rein, Tote stehen auf. Sünden werden vergeben. Ich muss darauf noch besonders zurückkommen, nachher vielleicht. Auch wer heute zu ihm findet, gerät in die Wirklichkeit eines ganz anderen Lebens hinein. Er darf auferstehen vom Tode dieser Welt zu einem ganz neuen Leben mit Jesus Christus. Die Bibel nennt das Wiedergeburt, Neuschöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und dieses neue Leben, das nicht von dieser Welt ist, darf er leben, durchscheinend transparent für die kommende Welt. Er darf lieben, wo man sich hasst. Er darf Frieden leben, wo andere im Streit liegen. Er darf heilen, wo andere Wunden schlagen. Er darf helfen, wo andere sich versagen. Er darf sich hingeben, wo andere sich zurückziehen oder vorübergehen. Das ist wirklich ein anderes Leben, nicht von dieser Welt. Und das wird uns tragen, durch alles Sterben, durch den irdischen Tod hindurch in das ewige Leben seines immerwährenden Reiches hinein. Sicher nicht mit Vollkommenheit, sicher immer mit der Notwendigkeit, vergib uns unsere Schuld, aber mit dem täglichen Neuanfang. Paulus Sör hat einmal gesagt, der Christ ist nicht besser als andere Menschen, aber er lässt sich immer besser machen. Er ist wie ein Stehaufmännchen, er wird immer wieder fallen, aber er wird immer wieder aufstehen. Sie kennen dieses Kinderspielzeug. Bei den Juden ist der Schabbat die Vorwegnahme des kommenden Heils. Ein Stück Ewigkeit in unserer Zeit. Schabbat, ein Stück Ewigkeit, ja. Bei Christen ist es Jesus Messias selbst, der Heilskönig. Darum ist alle Mission, ob zu Juden oder zu Heiden, die Einladung, nach diesem Heil zu suchen und sich von ihm finden zu lassen. Er ist die Auferstehung und das Leben, Weg, Wahrheit und Ziel. Nach Römer 1,16 gilt das den Juden zuerst, was die Christen meistens vergessen haben. Die christliche Gemeinde, die diese Heilswirklichkeit kennt, weil sie sie selbst erfahren hat, kann nur noch antworten mit den letzten Worten der Bibel: Amen, ja, komm, Herr Jesus, bitte komme bald. So, und nun abschließend etwas, was ich hier im vorigen Jahr auch schon vorgeführt habe, für die, die nicht dabei waren. Sie kennen alle diesen Gebetsschal, der kann auch zum Gebetskittel werden, dann ist er viel größer und länger. Er wird von frommen Juden benutzt, bestimmt beim Morgengebet. Dann verhüllt der fromme Jude sein Haupt mit wie es Mose tat, als er am brennenden Busch die Wirklichkeit Gottes und später auf dem Berge Sinai oder in der Stiftshütte die Schechina Gottes, die Herrlichkeit Gottes erlebte. Das ist ein Glaubenszeichen, dieser Talis, dieser Talit. Und will etwas Bestimmtes aussagen. In den 10 ernsten Bußtagen, die mit Rosh Hashanah beginnen und Yom Kippur aufhören, sind die Synagogen voll von Männern, die dieses weiße Tuch über sich geworfen haben. An Yom Kippur den ganzen Tag vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung. Und in dieser Zeit beten sie sich einem ganz großen Gebet entgegen. Ich muss das so absichtlich so formulieren. Das besteht aus, nach hebräischem Alphabet geordnet, aus 2x22 Bitten. Diese Bitten enthalten insgesamt 44 Verfehlungsmöglichkeiten unter Mitmenschen. Warum? Damit dem Juden ganz konkret einfällt und bewusst wird, wo er im letzten Jahr, vom letzten Yom Kippur bis heute, schuldig wurde an Mitmenschen. Und wenn ihm das bewusst ist, zum Beispiel, dass er mit seinem Nachbarn Meir einen Riesenkrach hatte und seitdem reden die nicht mehr miteinander. Wenn ihm das bewusst ist, dann weiß er, ich muss heute noch hingehen, sonst darf ich morgen nicht wiederkommen. Um mit meinem Nachbarn Shalom zu machen. Ihm die Hand geben, Versöhnung schaffen, um Vergebung bitten. Denn nur in dem Maß, wie ich bereit bin, Schuld in meinem Leben auszuräumen, in dem Maß wird mir Gott diese Schuld vergeben, nicht mehr und nicht weniger. Und da Jesus ein guter Jude war, hat er seinen jüdischen Anhängern und ihnen etwas Ähnliches zu tun empfohlen, wenn du zum Altar Gottes gehst und unterwegs wird dir bewusst, dass ein Bruder etwas gegen dich hat. Lege deine Gabe, ob zum Dankopfer oder Brandopfer bestimmt, lege deine Gabe nieder und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Denn, und sie wissen, wie es weitergeht. Oder, wenn er sie beten lehrte, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. Das ist eine Gleichung. Sie wissen aus der Schule, was eine Gleichung ist. Da muss auf beiden Seiten der Waage es stimmen, wie wir es tun. Das ist eine Bitte, die uns alle ins Gericht führt. Denn sie kann oder führen kann, denn sie kann auch heißen, vergib uns genauso wenig, wie wir es tun, oder vergib uns auch nicht, wie wir es auch nicht tun. Vergib uns, wie wir vergeben. Das ist typisch jüdisch. Nun gibt es aber Schuld, die ich auch in der ernsten Zeit der Buße oder auch sonst im Leben nicht mehr ausräumen kann. Da ist über unsere Schuld ein Mitmensch gestorben. Oder es gibt Sünden, die ich überhaupt noch nie erkannt habe. Was ist damit, Rebbe? Da kann ich zwar auf den Friedhof gehen, ich kann zwar am Grab dieses Mitmenschen bittere Tränen der Reue weinen, ich kann zum Zeichen meiner Anwesenheit und meines Gebetes für diesen Toten und für mich einen Stein hinlegen, aber was ist mit dieser Schuld? Und die Antwort der Synagoge heißt, die musst du mit ins Grab nehmen. Und so wie dein Leib bedeckt ist mit diesem Tuch beim Beten, so ist er ja auch bedeckt in deinem Grab, denn das ist dein Leichentuch, unter dem du liegst im Grab. So wie dein Leib bedeckt ist mit diesem Tuch, so lass diese deine Schuld bedeckt sein von der Barmherzigkeit Gottes, der dir alle deine Sünden bedeckt, heißt es an zwei Stellen, Psalmstellen. Bedeckt. Yom Kippur von Kaper, Tag der Bedeckung und nicht so sehr Versöhnung. Der Bedeckung. Damit du in Ruhe dem Tag des Gerichts, verbunden damit der Auferstehung der Toten, entgegenschlafen kannst. Aber wenn das große Schofar ertönt und die Gräber sich öffnen, die Toten auferstehen zum Gericht, dann stehen aus diesen Gräbern auch die nicht ausgeräumte Schuld in deinem Leben mit auf und steht Anklagen zwischen dir und dem Richter Gott. Was dann, Rebbe, was dann? Die Antwort der Synagoge ist sehr ehrlich, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Wir können nur hoffen, dass Gottes Erbarmen dann größer ist als unsere nicht ausgeräumte Schuld. Und dass er gesehen hat, wie wir uns von Yom Kippur zu Yom Kippur gemüht haben, Schuld auszuräumen, und dass er das in Rechnung stellt. Wir können nur hoffen. Und darum endet kein Yom Kippur mit den Schlussworten des Segens: Geht hin im Frieden des Herrn, euch sind eure Sünden vergeben im Namen Gottes. Das würde die rabbinische Lehrtradition sagen, kann kein Mensch, das ist Gott allein vorbehalten, kann kein Mensch und darf kein Mensch tun. Ihr geht mit der Vergebungshoffnung nach Hause, aber nicht mit der Vergebungsgewissheit. So, nun steht da einer, nicht vor 2000 Jahren im jüdischen Volk und spricht: Stehe auf, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Ja? Bei ihm die Vorwegnahme der kommenden Barmherzigkeit Gottes in seiner Gegenwart hinein. Das ist der kleine, aber feine und so bedeutsame Unterschied zwischen der christlichen Verkündigung und dem Anspruch der rabbinischen Lehrtradition. Evangelium Jesu Christi als Ziel und Erfüllung des jüdischen Glaubens. Nicht eine feindliche Veranstaltung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich bin die Auferstehung. Und. Ich bin. Hier blendet sich Jesus mit diesen Ich-Bin-Worten in die Wirklichkeit Gottes hinein, Yahweh, ich bin, der ich bin, der ewig Seiende, für dich, für euch, für immer. Wer unter Juden, unter der Tora zerbricht in Gewissensnot und Gewissensangst gerät, ich habe es gestern schon gesagt, den treibt's in die Arme Jesu Christi, wenn ihm dieser gezeigt wird, überzeugend dargestellt wird. Der versteht plötzlich, dass das Neue Testament und dass solche Worte nicht Judenfeindschaft oder Antisemitismus sind, sondern Pro-Judaismus, Pro-Israel, Pro. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, nach dem Mittagessen bin ich verabschiedet und ich wünsche Ihnen hier noch eine gute, segensreiche Zeit. Und so Gott will, und Sie auch, sehen wir uns vielleicht mal wieder. Shalom Belitrahot.
Sollen wir dann noch beten? Vater, wir danken dir, dass das Tod nicht das Letzte ist. Wir danken dir für die Gnade, die du über uns geschüttet hast, ausgegossene Liebe. Du hast uns dein Weg und dein Wesen offenbart durch das Wort. Danke, Herr, dass durch dein Geist du hast uns ein neues Verständnis gegeben. Und dazu, Herr, sind wir nicht nur sehr dankbar, aber wir verstehen, dass wir eine Verantwortlichkeit auch dadurch haben. Unser älterer Bruder, die Juden, die Nation Israels, haben diese Wahrheit irgendwie nicht ganz verstanden. Du hast sie eine andere Weisung gegeben bis jetzt. Aber eines Tages werden diese dich persönlich sehen. So bitten wir für alles, das wir heute und gestern Abend gehört hat. Herr, du hast uns ermutigt. Du hast uns viel gelernt. Und wir bitten dich, Herr, schenk uns nicht nur einen neuen Blick, aber eine neue Zärtlichkeit, eine neue innerlich, Herr, danke und Herr, ich möchte für Juden beten. Schenk uns die Gabe, für bitter für Israel zu sein. Du hast uns hierher gebracht, dass wir Bote Jesu sind. Lass uns treue Bote sein, im Gebet, im Geheim und öffentlich. So danken wir für unser Bruder Buchartz. Danke, Herr, du hast ihn gesalbt gestern und heute wieder und hast uns viel durch ihn gelernt. Und jetzt, als nach das Mittagessen er weiterfährt, bewahre du das Fahrzeug. Schenk ihm dein Gegenwart im Auto. Behüte es von Panne oder Reifenpanne oder Rutschen in diesem schlechten Regenwetter. Herr, nimm du dein Knecht, dein Diener und segne du ihn und setze du ihn zum Segen. Bis wir uns wiedersehen, wenn nicht hier auf Erde, dann bestimmt, wenn wir zusammen mit dir und die Juden in die Auferstehung sind. Herr, Halleluja, was du noch für uns vorhast. Wir preisen und loben deinen Namen. Wir rühmen dich, Herr, für deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Geduld mit uns und deine Liebe. Herr, wir preisen deinen Namen. Amen.
Amen. Ja, der Tom, der weiß etwas davon, wenn das Auto rutscht. Er wollte nämlich mal zur Langensteinbacher Höhe kommen und hat in Belgien oder Frankreich einen schlimmen Unfall gehabt und konnte nicht kommen. Ich glaube, das war das erste Mal, als du kommen wolltest, ja? Ja, vielen Dank für die Fürbitte. Ja, ich möchte auch danken Ihnen, Bruder Burchertz, für den wunderbaren Dienst, auch heute Morgen und gestern Abend. Ich habe heute Morgen wieder dran gedacht, in was für einer schweren Krise und einer gefährlichen Situation die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi im 3., 4. Jahrhundert gewesen ist. Als da nämlich ein Mann aufgetreten ist mit einer ungeheuren asketischen und heiligen Bewegung, aber der wollte unbedingt die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi abspalten vom Alten Testament, vom israelischen Ursprung und hat gemeint, er könne jetzt eine judenfreie Bibel, Neues Testament aufbauen, alles sowieso ganz raus und alles, was noch an die Juden erinnert, im Neuen raus. Es war eine ganz, ganz gefährliche Situation. Nach langem Ringen, schwerem Ringen, hat damals die Kirche ein Veto eingelegt und hat ihn nun als Ketzer abgetan. Das war der Marzion. Ganz gefährliche Situation. Denn die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu Christi, wäre verschollen und untergegangen als griechisch-hellenistische irgendeine Sekte, wenn sie nicht an diesem Ursprung festgehalten hätte, nämlich an der Schöpfung Gottes und an der messianischen Hoffnung, die eben vom Alten Testament hereinkam, in die junge Kirche und ins Glaubensbekenntnis eingetreten ist und eben in Christus Jesus die Erfüllung gesehen hat und noch Erfüllung haben wird. Vielen Dank. Wir haben das heute Morgen, denke ich, wieder gespürt, welche Korrektur, notwendige Korrektur, auch gerade heute, manche lieben Inselspezialisten, die ich besonders jetzt gerade auf dem Kieger habe, ja, weil das immer schlimmer wird, je näher das Jahr 2000 kommt, da kriege ich ein bisschen vor die Flinte, wenn so Leute so Dinge voraussagen, weil das haben wir heute Morgen gemerkt. Das Entscheidende ist was ganz anderes. Nicht die Berechnung, sondern das Kommen des Messias, seine Person. Er ist das Wichtigste.